Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Fire-Podcasts Health Up Your Life. Mein Name ist Mira Flatt und ich sitze wie immer hier mit der lieben Petra, Dr. Petra Bracht und Samira Knott. Wir zu dritt verfolgen eine gemeinsame Vision. Wir wollen nämlich unter anderem mithilfe dieses Podcasts zu mehr Gesundheit animieren, motivieren und vor allem aufklären. Wir haben Erfahrungen gesammelt und Informationen recherchiert, die dabei helfen sollen, einen Überblick zu bekommen, um ganz konkret etwas in deinem Leben zu verändern und auch in deinem Umfeld zu bewegen. Heute geht es um ein ernstes Thema, denn wie das Statistische Bundesamt 2017 schon bekannt gegeben hat, sind 53% der Bevölkerung ab 18 Jahre übergewichtig. Das ist ein Ausmaß, was wir definitiv besprechen müssen. Wohin das noch führen soll, keine Ahnung. Also lasst uns in dieser Folge bitte darüber reden, was es eigentlich damit auf sich hat und wie es letztlich auch so weit kommen konnte.
Ja, das ist eine Zahl, die finde ich eigentlich ganz furchtbar, weil hier geht es tatsächlich um eine Pandemie. Tatsächlich um eine Pandemie, also weltweit. Und in anderen Ländern ist die Zahl noch wesentlich höher. Also USA ist wirklich noch weiter mit noch höheren prozentualen Zahlen vor uns. Also es ist ganz furchtbar. Und was ich wirklich schlimm finde, und das betrifft also auch uns hier in Deutschland, dass die Fettleibigkeit bei Kindern schon im vierten Jahrzehnt stetig steigt. Und das ist einfach große Katastrophe. Und es gibt im Übrigen auch Gründe, warum das passiert und warum das überhaupt so weit kommen konnte.
Ja, wahrscheinlich gibt es mehrere Gründe, wie so oft. Und wie du schon sagst, bei den Kindern wird es auch immer schlimmer, dass die schon auch adipös werden teilweise. Und ich glaube, da sind wir schon bei einem Grund, dass man eben auch da ein gewisses Muster sehen kann, dass man eben lernt, zu frühen Kindesjahren auch schon, wie man sich dann eben zu Hause ernährt und das ja dann auch quasi weiterführt im Erwachsenenleben. Und wenn da schon die Grundbausteine gelegt werden, eben für eine unausgewogene Ernährung und wenig Bewegung und viel Einseitigkeit und wenig Gesundheit, ich glaube, da ist schon ja ein wichtiger Risikofaktor.
Das Ganze fängt ja im Übrigen schon im Mutterleib an. Also wenn
ich wollte schon sagen, Schwangerschaft.
Genau. Mhm.
Das ist ja quasi Erlaubnis zum Fressen, um es mal ganz
bei vielen,
drastisch zu sagen.
Das gibt's immer noch. Es gibt immer noch Frauen, die sagen dann, oh, jetzt bin ich schwanger und jetzt kann ich essen so viel und was ich will. Und wenn ich das höre, erschrecke ich immer, weil damit wird natürlich eine Grundlage, ein Baustein gelegt für das kleine Menschenkind, das dann auf die Welt kommt, was dann im Übrigen überhaupt nicht mehr klein auf die Welt kommt, sondern es gibt ja jetzt die richtig Riesenbabys. Also wenn früher ein 3-Kilo-Baby so der normale Wert war, sind die Babys heutzutage ja oftmals schwerer als 4 Kilos, wie häufig gibt es einen Schwangerschaftsdiabetes und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr, sehr grausam, was da alles passiert. Aber
auch in diesem Zusammenhang hast du mir neulich auch so eine Schlüsselfrage beantwortet, weil in meinem Umfeld relativ viele Frauen gerade schwanger sind und du hast ja auch gesagt, das ist nicht normal, dass man 15 bis 20 Kilo zunimmt während der Schwangerschaft, weil das wird so, als ja, das ist halt normal, so 15
Stimmt.
bis 20 Kilo.
Ja.
Da hast du gesagt, das würde überhaupt nicht stimmen und das war ja auch so eine Info, die zu diesem Thema definitiv
super
passt.
Super gut, aber das ist genau das, was viele, viele Frauen im Kopf haben und dann, wenn die sehen, ach, ich habe ja da noch Grenze nach oben, dann geben sie ja noch mal mehr Gas, ja, also es braucht nicht mehr als 7 bis 10 Kilo zu sein und die man in der Schwangerschaft zunimmt, weil okay, ein Baby wiegt 3, dann die Plazenta und dann hast du ein bisschen mehr Wassereinlagerung. Man kann sich das eigentlich ausrechnen, wie viel man an Gewicht während der Schwangerschaft zunimmt. Aber dass es in den Köpfen der Frauen so ist, dass die jetzt richtig zulegen dürfen, weil sie sind ja noch gar noch nicht über die 12 oder über die 15%-Hürde gekommen. Also kann man jetzt noch weiter das machen. Aber es ist einfach, das ist ein Mythos, mit dem wir bitte jetzt hier aufräumen. Also ihr, die ihr jetzt schwanger seid, schwanger werden möchtet, 8 bis 7 bis 10 Kilo, das ist es. Und ihr habt danach auch überhaupt kein Problem, wieder euer altes Gewicht zu bekommen. Weil das ist natürlich dann überhaupt nicht einfach, wenn man so viel zugenommen hat, dann auch das alte Gewicht wieder zu kriegen. Weil es ist nicht die Schwangerschaft, die euch so dick gemacht hat, sondern das ist das Essen, was euch so dick gemacht hat. Und das sind einfach die vielen, vielen Fettzellen, die produziert werden. Und die muss man erstmal wieder loswerden. Und einmal produzierte Fettzellen, die zusätzlich hinzukommen, das geht einfach nicht so schnell, die wieder loszuwerden. Mhm. Das kommt auch noch mal dazu. Also A, wenn man Fettzellen hat, die füllen sich. Also eigentlich ist es so, dass man bis zum Erwachsenenalter die Anzahl der Fettzellen einigermaßen Fette festgelegt hat. Und die werden dann entweder gefüllt oder die entleeren sich. Aber es gibt dann immer noch mal solche Zeiten, wo man dann tatsächlich nochmal neue Fettzellen produziert und die werden dann zusätzlich auch nochmal gefüllt. Um die dann wieder abzubauen, das ist wirklich überhaupt nicht einfach. Und deswegen ist es ja häufig so, dass dann vielleicht 5 Kilo mehr nach der Schwangerschaft bleiben, dann kommt die nächste Schwangerschaft und dann ist nochmal 5 Kilo, dann hast du schon mal als Basisgewicht 10 Kilo mehr. Also deswegen, es ist einfach falsch, so viel zuzunehmen. Das als erstes. Als zweites, weil wir vorhin gerade bei den Kindern waren und ich schon gesehen habe, wie erschrocken ihr auch geschaut habt, dass es immer noch weitergeht. Es hat natürlich schon auch einen Grund, warum das so, ja, warum das so stetig ansteigt. Und das ist ein Grund, und da bin ich, als ich das für mich so klar geworden ist, bin ich richtig traurig geworden und auch ein bisschen wütend. Und es hat was mit deiner Zunft zu tun, liebe Samira. Weil tatsächlich ist es so, dass seit den 70er, 80er Jahren ist die Lebensmittelindustrie extrem stark geworden. Und zwar stark geworden in der Möglichkeit, Fertignahrungsmittel zu produzieren und Massenfertignahrungsmittel zu produzieren. Das ist die eine Geschichte. Gleichzeitig wurden horrende Summen ins Marketing gesteckt. Ja. Und in diesen Marketingagenturen
psychologische Trigger.
Genau. Meistens richtig gute Psychologen, die einfach schauen, wie schaffe ich es denn, Kinder so zu erreichen, dass die ihre Eltern unglaublich nerven, zum Beispiel irgendwie Kinderschokolade oder irgendwas zu kaufen oder Fruchtzwerge war zu meiner Zeit, also als unsere Kinder klein waren, das war das Ding, ja. Die Kinder sind gefüttert worden mit Fruchtzwergen. Das war so ein Joghurt mit Früchten drin, aber in Wirklichkeit war das Joghurt mit Zucker und die Kinder waren süchtig. Und ich verstehe einfach nicht, warum sowas erlaubt ist. Ich verstehe es einfach nicht. Und das finde ich schon ziemlich heftig. Und natürlich, die Kinder, die tappen in die Fallen rein und natürlich die Erwachsenen auch, ne? Und so beginnt das ganze Übel schon im Kindesalter.
Sind die Kinder, die rein, also klar, natürlich reinfallen, aber vor allem die Erwachsenen, die ja auch dann sich davon leiten lassen. Also gerade in einem Supermarkt, da ist ja eigentlich nichts dem Zufall überlassen, ne? Egal wo, also ne, wie die Lebensmittel angeordnet sind, ob oben oder unten, die Musik, die im Hintergrund so ganz subtil irgendwie gespielt wird oder irgendwelche
Duft.
Sonderangebote,
Duft ist Duft, auch eine Nummer.
Ja, alles Mögliche. Ja. Und deswegen, also da der mündige Patient heißt ja immer, aber der mündige
Bürger.
Einkäufer im Supermarkt, ja, das wäre auch nochmal ein Thema. Mhm.
Das ist einfach heftig, was da passiert.
Ich falle da auch oft genug rein, wenn ich irgendwas Neues sehe und klar.
Das Einzige, was hilft, ist am Ende wirklich ganz genau zu schauen, was hinten drauf steht. Und wenn da Worte zu finden sind, die man nicht im Ansatz aussprechen kann und sich das häuft über die Seite, dann weiß man schon, okay, also wer weiß, was da jetzt so drin ist. Aber das hat nichts mehr mit Erdbeere zu tun im Fruchtzwerg, sondern das sind nur Geschmacksverstärker und Farbstoffe. Also das hat nichts mit der natürlichen Erdbeere zu tun.
Aber ich glaube, noch einfacher sind 2 andere Sachen, dass man sich genau zu Hause aufschreibt, was man einkaufen möchte und sich an den Einkaufszettel hält. Und zum anderen, dass man niemals hungrig einkaufen geht, weil da wirst du so verleitet, weil wir haben einfach ganz bestimmte Zentren, Belohnungszentren, die getriggert werden und das ist eh verrückt, auch mit der ganzen Evolution. Wir sind darauf getriggert, dass wir, wenn wir einkaufen gehen oder wenn wir eine große Auswahl haben, dass wir uns tatsächlich immer das nehmen, was am fettesten, am üppigsten, am kalorienhaltigsten ist, damit wir im Falle, dass es irgendwann mal zu einer Notsituation kommt, dass es keine Nahrung gibt, dass wir einfach Fett gehortet haben im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir haben diesen primitiven Instinkt in uns, immer wieder in diese Falle reinzutappen. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann ist es nämlich ganz, ganz schwierig, dagegen anzugehen. Und deswegen dieses Abnehmen ist ein stetiger Kampf gegen einen primitiven Instinkt, der in uns steckt.
Ja, ich beobachte auch, dass am Ende Schlechtes der Trigger für weiteres Schlechtes ist. Das heißt, wenn man einmal den Pakt mit dem Teufel eingegangen ist, beispielsweise man trinkt ohne Ende Alkohol. Am nächsten Tag will man definitiv etwas Herzhaftes, Deftiges, ich weiß nicht, Pommes, Döner,
Fettes.
Schieß mich tot, also was man teilweise noch nachts irgendwo hinfährt.
Salzig.
Pizza und salzig. Käse und überbacken und am liebsten direkt aus der Fritteuse irgendwas. Man bekommt, oder wir sind einfach so schlaue Wesen, Schlechtes triggert noch Schlechteres. Und das Problem ist, dass wir süchtig werden nach
Konditionierung.
Diesen
Dingen. Das ist die schlaue Form der Konditionierung.
Weil nämlich Alkohol oder Drogen im gleichen Zentrum getriggert sind, beziehungsweise das gleiche Zentrum, das weißt du hervorragend gut, Samira, nämlich angeworfen wird. Und dann gibt es eigentlich nicht unbedingt so einen Unterschied, ist es jetzt Alkohol, die Droge, das fette Essen oder irgendwas, sondern es sind immer die gleichen Mechanismen, die dieses Belohnungszentrum antriggern. Und Belohnungszentrum wollen wir alle haben, weil das macht uns gut fühlend erstmal. Was danach kommt, ist was anderes. Ist was, ne?
Und auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, klar machen wir alle mal Ausnahmen, aber ich beobachte das an mir, dass wenn ich sage, heute mache ich mal eine Ausnahme, fällt es mir am Tag darauf viel, viel leichter, wieder eine Ausnahme zu machen. Und am Tag danach denke ich mir, ach, jetzt habe ich 2 Tage eine Ausnahme gemacht, dann kann ich ja jetzt nochmal, Das heißt, ich habe einfach an mir jetzt beobachtet, dass ich in so eine Sucht auch verfalle für Dinge, die ich eigentlich gar nicht will oder ich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Und es ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Und bei mir funktioniert das nur über ganz oder gar nicht. Also dann muss ich wieder eine Zeit lang wirklich diese ganzen Ausnahmen und nicht so gesunden Sachen lassen, sodass ich wieder so einen Instinkt dafür entwickle, möchte ich das jetzt wirklich? Möchte ich das gute Gefühl von morgen eintauschen? Nein, ich möchte das nicht, also lasse ich das heute. Also es ist schon schwierig.
Also was wir uns doch alle mal, welche Frage wir uns doch alle mal stellen können. Wie kann es eigentlich sein, dass, obwohl wir wissen, dass Übergewicht definitiv die Basis ist für die gesamte Entstehung der Zivilisationskrankheiten, Aufklärung betrieben wird, ständig, wie ungesund das Essen ist, wir trotzdem dazu greifen. Wie passiert sowas?
Das ist ja wie bei einem Raucher, dann kann man ja auch sagen, Rauchen ist ungesund, der sagt, ich weiß.
Aber es gibt eine ganz klare Erklärung. In dem Moment, wo du die Menschen aufklärst und sagst, hey, pass auf, also wenn du jetzt 5-mal am Tag Obst isst, dann sagen die, oh, wie toll ist das denn? Ich weiß, was ich machen muss. Ab morgen mache ich's. Aber, und das hast du eben gerade hervorragend erzählt, der Morgen kommt nie, weil morgen ist nämlich schon wieder heute. Und so schieben die Menschen den morgigen Tag Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr raus.
Dass immer der Morgen bleibt, anstatt
genau,
zu sagen,
ganz
jetzt
genau.
Mache ich's.
Und das ist, also ich weiß nicht, wie man diesen Mechanismus verhindern kann, weil auch das ist, glaube ich, eingeplant bei allen Infos, die es zum gesunden Leben gibt. Also es gibt ja schon Versuche, tatsächlich auch aufzuklären, aber die greifen ja alle überhaupt nicht, ne? Und ich weiß nicht, was man, also ich selbst bin da ein bisschen verzweifelt, als mir das halt auch klar geworden ist, wie das funktioniert und dass halt immer noch ganz viel Werbung in diese Richtung auch gibt und klar, also Aufklärung und so weiter. Wie kann man wirklich diesen Teufelskreis durchbrechen?
Also was ich da an der Stelle immer ganz hilfreich finde, ist die Kraft einer Entscheidung. Also wirklich jeden Tag und auch in jeder Situation, bei jedem Einkaufen, bei jedem Zubereiten von Essen, bei jedem Überlegen, öffne ich jetzt die Flasche Rotwein oder nicht,
öffne die Entscheidung, ich jetzt meinen Mund oder nicht?
Genau, die ganz bewusste Entscheidung zu treffen. Mache ich das oder mache ich das eben nicht? Also entscheide ich mich dafür oder entscheide ich mich dagegen und entsprechend für etwas anderes? So, und diese Kraft, die man hat, immer wieder eine neue Entscheidung für sich zu treffen, jeden Tag, ist eigentlich die Geheimwaffe. Aber das passiert auch nur, wenn man bewusst in dem Moment auch eine Entscheidung treffen möchte und kann. Ne? Und wir sind ja meistens dann in unserem Gedankenkreisen und Strudel und Automatismus und in irgendwelchen anderen Sphären, wenn wir unbewusst gerade am Einkaufen sind und wahllos nach irgendwas greifen, parallel noch irgendwie telefonieren oder schon wieder an was anderes denken. Und das ist ja auch nicht bewusstes Einkaufen tatsächlich.
Also mit der Entscheidung treffen, das ist gut. Und also was ich auch immer wieder sehe, sind die Parallelen mit der Raucherei und mit dem Übergewicht. Mhm. Also wir wissen zum Beispiel, dass ungefähr jeder Mensch, der raucht, so 20 bis 30 Anläufe braucht, um dann wirklich aufhören zu rauchen. Mhm. Aber je mehr man es versucht, umso wahrscheinlicher wird es, dass man es auch irgendwann schafft. Aber es sind immer Entscheidungen, die sagen, okay, ich will aufhören zu rauchen. Dann hält es vielleicht mal 3-4 Tage und dann raucht man wieder und dann kommt wieder irgendwann diese Entscheidung. Deswegen ist es richtig. Und gerade beim Essen wäre es tatsächlich super gut, wenn man sich ganz fest vornehmen könnte, ich ziehe das jetzt 14 Tage durch. Ich ziehe das jetzt 14 Tage durch, dass ich meine Ernährung umstelle. Und zwar so, nicht von wegen isst die Hälfte oder ich mache irgendeine Diät, sondern tatsächlich so, dass man sich satt essen kann, dass man sich gesund ernährt, weil da gibt es ein paar Regeln dazu. Und dass man wirklich bewusst 14 Tage sagt, okay, ich muss jetzt aus meiner Komfortzone raus und muss mich wirklich auch irgendwie disziplinieren, weil ich denke, ohne Disziplin geht es nicht. Wenn du schon mal meinetwegen fettleibig warst, also oder bist, ja, dann wirklich diesen Schritt zu machen und zu sagen, jetzt ist der Start, dann musst du dir 14 Tage geben. Und wenn du die geschafft hast, dann bist du wahrscheinlich echt aus diesem Teufelskreislauf raus.
Jetzt ist nur so, dass wir uns natürlich intellektuell betrachtet schon auf einem sehr bewussten Level unterhalten. Und das trifft wahrscheinlich auch für die Zuhörer unseres Podcasts zu, dass wir im Durchschnitt natürlich jetzt alle, wir sind nicht übergewichtig oder vielleicht ein bisschen oder an der Grenze, aber wir haben schon das Mindset dafür, dass das nicht gut ist und dass es nicht gesund ist und dass wir was dagegen tun müssen oder wollen. Jetzt, wenn wir das aber in den Durchschnitt der Gesellschaft oder auch der Bevölkerung der gesamten Welt übertragen, sieht es natürlich anders aus, weil wer macht sich denn diese Gedanken, ob man eine Entscheidung trifft oder wer macht sich die Gedanken, ja, dass man sich bewusst etwas für 14 Tage vornimmt? Ich habe dagegen wirklich auch Erfahrung gemacht, dass vor allem die Menschen, die für mich offensichtlich übergewichtig sind. Ich sehe ja schon, dass da ein Herd für Krankheiten ist. Man sieht es an der Haut, man sieht es an ganz vielen Dingen, nicht nur an der Fettleibigkeit, sondern natürlich auch an anderen Erscheinungsbildern schon, dass das nicht gesund sein kann. Und wenn man dann ganz vorsichtig versucht, diese Menschen anzusprechen und zu sagen so, hey, ne, die machen, ich weiß nicht, ob das so eine Gegenhaltung ist, eine psychologische, aber die beschimpfen einen dann eher, jetzt mal ganz spitz gesprochen, als untergewichtig, ne? Also weil sie diesen Gegensatz sehen und wollen dann daraus das so umkehren und sagen, ja, hier, aber du mit dem Zeigefinger, du bist ja nicht normal, mit deinem Vegan oder so wird man angegriffen. Oder die betonen so sehr, dass sie sich so wohlfühlen, wie sie sind.
Ja.
Und das beobachte ich total häufig und das finde ich auch interessant. Also ja.
Aber das mit dem, dass sie sagen und beobachten, wie wohl sie sich fühlen, das ist so eine Kontrahaltung. Das ist also ist nicht das, was sie wirklich fühlen. Weil ich habe ja in meiner Position kommen ja ganz viele übergewichtige Menschen zu mir. Und das ist immer dasselbe. Die erzählen natürlich, dass sie ganz lange immer auch gesagt haben, es ist, mir geht's doch gut und ich bin so leistungsfähig und es ist doch auch durchaus attraktiv, einen dicken Hintern zu haben oder eine große Brust zu haben oder ein Mann ohne Bauch ist ja kein Mann. Also es sind ja auch ganz viele so Zitate dafür, die das dann nochmal bekräftigen. Aber wenn sie erstmal irgendwelche Krankheiten haben, dann sieht es schon mal anders aus, weil die kommen einfach gewiss und sie kommen viel früher. Und selbst wenn sie nur kommen, weil sie es nicht mehr attraktiv finden, weil sie es nicht mehr aushalten können und weil sie es nicht mehr schaffen, auch vor anderen Leuten zu sagen, hey, ist doch alles gut, ich sehe doch trotzdem gut aus. Die sagen mir nämlich, diese Leute, dass sie sich schon von Anfang an eigentlich nicht gut gefühlt haben, dass sie aber nach außen hin das anders dargestellt haben, weil irgendwie mussten sie ja trotzdem damit leben. Und ich glaube, wenn man da ganz ehrlich und offen drüber redet, da erreichen wir auch, okay, ich weiß nicht, ob wer das jetzt hört, aber trotzdem Leute, die vielleicht nicht so sich damit auseinandersetzen, weil ihr könnt mir nicht erzählen, dass ein Mädel mit 18 Jahren, das vielleicht nicht diese Bildung hat und aufgrund dessen dann sagt, oh, ich finde es total gut, so übergewichtig beziehungsweise fettleibig zu sein. Die versucht doch nur für sich auch irgendwelche Möglichkeiten zu finden, trotzdem noch einigermaßen sich wohlzufühlen.
Ja, ich kenne auch vor allem diesen Satz, ich habe immer versucht, mich schön zu finden. So diese positiven Affirmationen und dieses ganze Thema um Selbstliebe, was dann wirklich also krampfhaft versucht wird aufzubauen, aber dann doch irgendwann scheitert, weil im tiefsten Inneren sich die Person eben nicht wohlfühlt, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und ich finde schon, dass gerade dieses ganze Thema über Bodyshaming und ne, wie muss man sein oder wie hat man zu sein und dann Germany's Next Topmodel ist dann wieder so das andere Extrem und da ist es schon die Aufgabe für jeden, ehrlich mit sich zu sein und zu entscheiden, wie möchte ich mich denn in meinem Körper fühlen, wie möchte ich, dass mein Körper aussieht, habe ich den Anspruch, dass das Gewebe ein bisschen straffer ist oder ist es mir relativ egal, wenn ich irgendwie trotzdem in meine 38er Hose reinpasst oder keine Ahnung. Also da gibt's ja verschiedene Grade auch, sag ich mal. Am Ende des Tages glaube ich schon, dass man sich auch mit mehr und auch mit ein bisschen Rundung auch wohlfühlen kann. Aber natürlich ist es was anderes, wenn man stark übergewichtig ist oder wirklich stark fettleibig, dass man kaum noch irgendwie in den ersten Stock laufen kann, ohne wirklich zu schnaufen. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und ich glaube, das wird dann gerne und schnell kompensiert mit, ich sage mir jeden Tag, wie schön ich mich finde. Und diese ganzen, ich sag mal, neuartigen Coaching-Methoden, die eben gegen dieses Body-Shaming, was richtig ist, man sollte dagegen ankämpfen, das ist jeder hat diese Entscheidungskraft und jeder sollte das für sich entscheiden, wie man aussehen möchte oder wie gesund man sein möchte, ohne dass man dafür gemobbt wird zum Beispiel. Aber jeder sollte ja auch ehrlich zu sich sein und auch sagen, okay, vielleicht brauche ich Hilfe und vielleicht, ich schaff's nicht alleine und bis dato habe ich viel in mich reingefressen, vielleicht auch wortwörtlich und auch psychisch und es gibt viele Faktoren, dass man das einfach angeht und sich Unterstützung holt.
Ich finde, es hat keiner ein Recht, einen anderen zu mobben aufgrund dessen, wie er ausschaut. Das ist erstmal eine Grundbedingung. Das nächste ist, es geht hier nicht darum, eine Twiggy-Figur zu haben. Also es waren die ganz dünnen Mädels zu meiner Zeit, als ich wirklich auch in dem Alter war, von 18 bis 24. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht aber darum, dass das ist ja wirklich so eine Karriere, die oftmals auch hinlegen, die Menschen, die übergewichtig sind. Es fängt ja irgendwann an. Also oft fängt es wirklich an in der Kindheit, also jetzt schon, oft aber auch erst mit dem Alter der Pubertät beispielsweise. Und ich denke, wir sollen einfach, ich finde es wichtig, die Augen nicht zuzumachen. Und ich finde auch, die Augen nicht zuzumachen, wenn wir uns draußen umschauen. Weil wenn ich mich umschaue, dann ist es tatsächlich so, dass es ganz viele Übergewichtige gibt Und ich weiß auch, dass Leute, also ich hatte neulich eine Patientin bei mir, die kam zu mir, die war 70, war 1,70 Meter und hat, glaube ich, 60 Kilo gewogen. Super tolle Figur und kam zu mir, Frau Doktor, ich weiß nicht, Sie müssen mich untersuchen. Ich glaube, mir fehlt ganz viel, weil ich bin untergewichtig und dünn. Und habe gesagt, wie kommen Sie denn da drauf? Diese Frau hat echt perfekt ausgesehen für dieses Alter. Ja, alle Freundinnen im Umkreis sagen das zu ihr. Und da ist genau das, was du sagst, dass wir ein falsches Bild haben von Gesundheit. Wir sehen viel mehr mächtige Personen und ganz wenige ideal- oder normgewichtige. Und das verzerrt unser Bild. Und ich finde, man sollte eben diese Verzerrung wieder auflösen und wirklich hingucken. Verrückt ist ja auch, dass dieses Übergewicht durchaus in verschiedenen Kulturen auch noch einen positiven Stellenwert hatte. Ich weiß, als ich in Indien war und dort gearbeitet habe, da waren die meisten ja eher untergewichtig in Indien. Und alle, die etwas übergewichtig waren, die eben gut situiert waren.
Ja, man sagt ja auch Wohlstandswampe.
Genau.
Das kommt ja auch irgendwo her. Das waren halt
auch
die,
noch dazu.
Die sich bedienen lassen haben, die haben sich nicht bewegt und haben den ganzen Tag gegessen.
Genau.
Ja, und dann haben sie halt.
Was haben die eigentlich jeden Tag gegessen? Vielleicht sollten wir darüber nochmal reden.
Viel, aber klar ist, dass es eben das Übergewicht einfach krank macht.
Ja.
Und dass es das Leben verringert und die Lebensqualität mit zunehmendem Alter stark einschränkt. Und das muss einfach klar sein. Das ist das, was ich finde, was herauskommen muss. Und wenn ich mir angucke, was heute angeboten wird zu essen, wie viel Nahrungsmittel es in den Supermärkten gibt, 100.000, 150.000, was ein Wahnsinn, braucht kein Mensch.
Ja. Könnte man also ganz forsch formulieren, dass eigentlich jedes Übergewicht früher oder später zu Krankheit führt, in
also
irgendeiner 80, Art und Weise.
80%, 85, 90%, glaube ich, auf jeden Fall.
Egal, ja, ob das jetzt unentdeckt ist oder diagnostiziert, am Ende ist das nicht normal und der Körper kann das in gewisser Art und Weise kompensieren und vielleicht auch über die Jahre ausgleichen, aber am Ende spielen dann natürlich mehrere Faktoren eine Rolle, die hormonelle Situation, die Schilddrüse und so weiter, aber das ist ja auch schon eine Form der Erkrankung und die kommt ja auch irgendwo her. Und ja, da sind wir wieder beim Thema Lebensweise, weil klar gibt es genetische Dispositionen, weil das höre ich auch im Zusammenhang zum Thema Übergewicht sehr häufig. Ja, das ist halt bei uns in der Familie genetisch bedingt und so.
Das ist genau der springende Punkt, ne? Wenn man das anspricht, das liegt in der Familie, wir haben alle irgendwie so den und den Bauch. Ja, weil auch alle einfach gleich leben
Lebensweise
und gleich essen und sich gleich wenig bzw. gar nicht bewegen.
Und so ist es im Übrigen auch mit Krankheiten, wenn es heißt, die liegen bei uns in der Familie, weil eben Krankheiten, die haben halt einen Grund in der Ernährungs- und Lebensweise und entstehen dann natürlich auch genau in diesen Familienstrukturen.
Und dafür haben wir ja letztlich auch Fayo ins Leben gerufen. Fayo steht ja für Food Awareness Yoga Om, weil wir wissen heute auch mit Hilfe der Forschung und auch bewiesenerweise durch die Epigenetik, dass unser Lebensstil, die Art und Weise, wie wir leben, welchem Stress wir uns aussetzen, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, eben die Gene, die wir alle haben, also die Disposition, die genetische, auch anschalten kann oder sogar stilllegen kann. Das bedeutet nicht, dass wir das jetzt verleugnen. Klar haben wir eine Disposition dafür genetisch, aber unsere Lebensweise kann diese Gene eben aktivieren, sodass wir genau das gleiche Schicksal vor uns haben, um es mal auf den Punkt zu bringen. Oder wir ändern etwas an dieser Lebensweise in Richtung gesund. Und dafür arbeiten wir ja mit Fayo für die Menschen, dass wir aufklären und dass wir zeigen, wie das geht. Ja, da kann man das nämlich richtig toll beeinflussen. Und auch das Thema Übergewicht kann man selbstbestimmt in die Hand nehmen. Es ist nicht zu spät, was daran zu verändern und bitte schiebt es nicht auf andere.
Ja, es ist wirklich immer die eigene Verantwortung, wobei ich nochmal schon auch sagen will, dass es schon von der Industrie versucht wird, uns das Norm- oder Idealgewicht zu erreichen. Das wird ganz schwer gemacht. Weil, wie gesagt, wir haben diesen Instinkt, immer nach Üppigem, nach Fettem, nach Salzigem zu greifen. Und all das sind Faktoren, die einfach dick machen. Also von daher gilt es auch darum, diese Informationen einfach auch rauszulassen und dass die Menschen wissen, dass sie auch manipuliert werden, ja, weil Manipulation ist ja nicht was, was man sofort sieht. Aber Tatsache ist, dass das Übergewicht uns irgendwann einfach krank macht und so viele wertvolle Lebensjahre klaut. Weil beispielsweise Vegetarier und Vegetarier leben auf jeden Fall 10 Jahre länger als Mischköstler. Das 10 Jahre und dann noch in besserer Gesundheit. Wisst ihr, wie viel 10 Jahre sind? Das ist einfach unheimlich viel. Das hört sich, wenn man jung ist, ob es ist 10 Jahre mehr oder weniger, dann hat man noch gar nicht die Relation. Aber ich denke so, wenn man dann irgendwie dann mal irgendwann die 30 auch erreicht hat, dann hat man ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Und wir sollten aufklären. Und deswegen finde ich das, was wir auch hier tun, total, total wichtig. Und es gehört auch dazu, dass man, also Samira, ich glaube, da sollten wir auch noch mal irgendwie einen extra Podcast dazu machen. Was können wir, wie schaffen wir es denn tatsächlich, dieser manipulativen Art und Weise der Industrie, wie können wir der entfliehen? Das ist die eine Geschichte. Und natürlich auch hat das was mit der Bewegung zu tun. Es ist zwar, also das finde ich auch immer spannend, weil die Lebensmittelindustrie versucht tatsächlich das Übergewicht immer auf den Bewegungsmangel abzuwälzen. Es ist ein Teil davon, aber es ist, weiß Gott, nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass wenn du natürlich zunimmst durch solche Nahrungsmittel, du bewegungsfauler wirst und so weiter. Also es ist genau der Umkehrschluss, ja.
Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist jetzt nur meine Meinung und ich weiß, dass das wahrscheinlich eine sehr schwierige Aussage jetzt ist. Aber ich glaube, dass auch die Lebensmittelindustrie ganz allgemein gesprochen und auch die Pharmaindustrie schon auch ähnliche Interessen haben, um es mal ein bisschen allgemeiner zu sagen. Denn der Einfluss der Nahrung ist wahrscheinlich mittlerweile hoffentlich schon bekannt. Und wenn Nahrung in einer gewissen Form krank macht, dann gibt es ja auch passende Medikamente dazu. Und ich bin kein Feind, weil ich bin dankbar, dass es bestimmte Medikamente ja auch gibt, um Gottes Willen. Also das nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, es gibt auch relativ viele Medikamente, die man nicht bräuchte, wenn es bestimmte Lebensmittel nicht
gibt. Definitiv.
Aber das bedeutet dass man dann das Lebensmittel nicht mehr essen darf.
Ja, Mensch, da wenn man gewisse Lebensmittel verbieten würde, dann gäbe es auch ganz viele Medikamente auf einmal nicht mehr.
Es kommt hier gerade ganz viel Lebendigkeit hier in unsere
Gruppe
rein.
Ja, also ich meine, das ist halt,
das finde ich auch
gut. Man will sich keine Feinde machen, aber.
Ja, aber es ist gar kein, ich finde es überhaupt kein schwieriges Thema. Also A, sagen wir immer, dass gewisse Medikamente und dass die Medizin noch nie so weit war wie heute. Nichtsdestotrotz ist Tatsache, lass uns doch mal anschauen, wie sieht denn eigentlich die Lebensmittelindustrie aus? Da sind Investoren, da sind Menschen, die Anteile haben in Form von Aktien. Wem ist denn die Lebensmittelindustrie verpflichtet? Der Gesundheit des Menschen oder den Investoren? Und dann braucht man nur eins und eins zusammenzuzählen, was da passiert. Und deswegen finde ich, dass da eigentlich die Politik eine ganz wesentliche Aufgabe hätte, einzugreifen. Und
das macht sie gerade leider nicht richtig,
das macht sie nicht, weil es ist ja wohl bekannt, dass auf jeden Politiker mindestens 3 bis 5 Lobbyisten kommen, die ganz, ganz nah an den Politikern dran sind und die dementsprechend die auch mit Infos bestücken, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und ich sehe ganz oft, dass die Entscheidung nicht zugunsten des Einzelnen, zugunsten der Gesundheit des Einzelnen getroffen wird, sondern es geht ganz viel um viel, viel Geld und auch um Macht. Und von daher finde ich auch diese Information ganz wichtig. Und Dann kommt noch hinzu, dass die meisten Lebensmittel tatsächlich noch subventioniert werden von den Steuergeldern. Also das ist alles offen, das ist alles da, aber die meisten Menschen können sich das ja gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es gut, dass du das angesprochen hast, Mira, weil es ist unbequem, aber es ist wichtig, das zu wissen, weil wir können eigentlich nur durch unsere freien Entscheidungen wieder in unsere Freiheit kommen, auch für unsere Gesundheit zu sorgen. Ja.
Absolut.
Vielleicht zum Abschluss noch zwei motivierende Dinge von meiner Seite. Also was man konkret tun kann, was du als Zuhörer jetzt direkt umsetzen kannst, ist vor allem einfach deine Augen aufzumachen im Supermarkt, eben nicht drauf reinzufallen, bewusst die Entscheidung zu treffen und vor allem die verarbeiteten Lebensmittel wegzulassen. Mach selbst, kauf frische Lebensmittel, Gemüse, Obst, so viel du möchtest. Du musst keine Kalorien zählen und davon kannst du auch nicht übergewichtig werden. Und wenn du merkst, du hast so ein bisschen ja, geschludert in der Vergangenheit, das ist auch okay, dann triff einfach die Entscheidung, das jetzt anders zu machen und orientier dich daran. Wir haben auch einige Rezepte bei uns auf dem Blog oder auch auf Instagram. Lass dich einfach inspirieren und verändere auch so ein bisschen deine Wahrnehmung in Richtung gesund. Verändere vielleicht auch ein bisschen das Umfeld an Menschen, die dich darin bestärken oder die dein Vorbild sein können. Und dann wird es auch einfach funktionieren. Und das Zweite ist, man sollte auf jeden Fall auch so einen kleinen Reality-Check machen, finde ich. Also ja, hab keine Angst davor, dich auch mal mit deinem Body-Mass-Index irgendwie vielleicht zu konfrontieren. Man sagt ja, ab einem Wert von 25, ja, ungefähr, ich glaube, da gibt es mehrere Quellen, aber so zumindest.
Nee, ist schon die 25.
Ja, vom Statistischen Bundesamt habe ich das nochmal nachgeschaut, war es 25, Body-Mass-Index. Da geht man als übergewichtig. Und eine Formel, wie du das ausrechnen kannst, ist, dass du dein Körpergewicht in Kilogramm durch das Quadrat deiner Körpergröße teilst. Und das ist eine ganz einfache Formel. Mach das und gib vielleicht diese Formel auch mal an Personen weiter in deinem Umfeld, die das vielleicht auch mal realistisch sehen müssen, um vielleicht dadurch eine Motivation zu kriegen, was daran zu verändern.
Mit dem Body Mass Index finde ich alles ein bisschen schwierig, weil jemand, der einen 24,9 Body Mass Index hat, der ist noch normalgewichtig. Und sorry, also das ist meistens überhaupt nicht mehr der Fall. Und ich habe wirklich ein super tolles YouTube-Video gedreht mit einer Patientin von mir. Das ist, glaube ich, vor 3 Wochen erschienen. Da habe ich auch das Fallbeispiel in meinem neuen Buch Klartext Ernährung beschrieben und die war dann auch da und hat dann ihre Lebensgeschichte erzählt, wie das war. Und das ist wirklich für sie, also diese Fettleibigkeit fängt ja mit 33 Body Mass Index an und sie war noch auf der 32,9 und sie war damit nicht fettleibig. Also sie hat es auch erzählt. Also man hangelt sich dann an solchen Zahlen entlang. Die sind zwar schon mal ganz gut, dass man die hat, aber es geht wirklich, guck dich einfach an, wie du dich findest, wie du aussiehst. Du brauchst kein Model zu sein, überhaupt nicht. Aber es gibt eine Faustregel, die finde ich noch viel, viel einfacher als diesen Body Mass Index, wo du dann wirklich irgendwie zwischen 24,9 und 25 entweder normal bist oder übergewichtig. Das ist, dein Bauch, also dein Taillenumfang sollte nicht größer sein, nicht höher sein als die Hälfte deiner Körperlänge. Das ist richtig easy. Also, du bist jetzt 1,70 Meter und dein Taillenumfang sollte niemals mehr sein als 82,5 Zentimeter. Das finde ich ganz, ganz gut. Das hat was mit der
da muss ich mal nachmessen.
Ja.
Dass ich groß bin.
Musst du nachmessen, aber du bist groß und du wirst es auch sehen.
Zur Verfügung. Da haben wir lange Beine.
Ja, und seid groß und so weiter und so fort. Aber es ist wirklich ganz spannend, weil dieser Bauchumfang ist meines Erachtens noch viel, viel aussagefähiger als dieser Body Mass Index, ne, weil der einfach so.
Ja. Und zählt das für Mann und Frau gleich?
Könnte man eigentlich sagen. Das ist eine ganz grobe Faustregel, aber die ist so easy und die kann jeder anwenden und die versteht
natürlich
auch
nicht,
jeder,
wenn du schwanger bist.
Genau, das ist ganz spannend. Ja. Okay.
Oder nach dem Essen ein Food Baby hast.
Genau, solltest du auch nicht immer morgens vergleichen. Ja. Zur gleichen Zeit.
Also, ich glaube, jetzt hast du ein paar Tools zum Messen und zum Aktivwerden. Vergiss nicht, dich neben deiner veganen und ausgewogenen Ernährung, am liebsten natürlich vegan und pflanzlich, dich ausreichend zu bewegen. Wenn du Inspiration dafür brauchst oder dir auch das Video von der Petra, was sie gerade beschrieben hat, anschauen möchtest. Petra hat einen tollen YouTube-Kanal, Dr. Petra Bracht, dann findest du sie und dort findest du auch das beschriebene Video. Und für Inspiration für Bewegungsvideos kannst du auch auf dem Mira, Fayo mit Mira Kanal auf YouTube vorbeischauen. Dort findest du auch tolle Inspirationen. Und hinterfrage mal auch dein Bewusstsein oder auch, sagen wir mal, werde bewusster für die Ernährung, für Themen in deinem Umfeld und auch für alle Menschen, die dich umgeben. Und hinterfrag vielleicht auch mal, woher deine Ernährungsmuster so kommen.
Und was vielleicht auch noch ganz hilfreich sein kann, weil wir sind ja alle auch unterschiedlich, Gott sei Dank. Und bei jedem ist es ja auch ein bisschen anders in seinen Mustern, in seinen Strukturen. Und wenn du sagst, Mira, du bist so der ganz oder gar nicht Typ, das funktioniert vielleicht für viele andere auch, aber für andere ist es vielleicht doch eher so diese gesunde Mitte zu finden, zumindest am Anfang, um wieder in so ein neues Muster auch reinzukommen. Also für dich jetzt, der du die zuhörst, schau mal, wie so dein Verhaltensmuster in Bezug auf deine Ernährung ist und deine Bewegung und auch dein Stresslevel vielleicht auch ist, weil natürlich viel Stress hemmt dann auch wieder die Fettverbrennung und da gibt es ja dann auch noch so ein paar ganz wichtige Prozesse. Und wie du vielleicht auch teilweise in manche so ein bisschen getriebene und auch vielleicht suchtgetriebene Verhaltensmuster reinkommst. Also ist es bei dir auch das Ganze oder gar nicht oder kommst du besser mit so einem Ab und zu Konzept vielleicht
oder
zurecht.
Oder stetig, aber immer
genau.
Mehr.
Genau, also ich habe das nämlich auch zum Beispiel für mich nämlich auch gemerkt, wenn ich zu häufig so eine Ausnahme mache, dann komme ich nämlich irgendwann auch so ein bisschen in diesen, ich lebe nur noch in der Ausnahme drin und habe jetzt zum Beispiel meine, wenn ich ab und zu dann doch mal ein Stückchen Käse esse, ich lege das dann ganz gerne aufs Wochenende, weil dann kann ich dazu dann auch mein Glas Wein genießen. Also bei mir ist es so, unter der Woche bin ich da in meinem ganz bewussten Modus, weil da arbeite ich viel und da möchte ich viel leisten und am Wochenende, das ist dann für mich so, da gönne ich mir dann in dem Moment mal vielleicht eine Ausnahme, wenn ich Lust drauf habe. Manchmal habe ich auch gar keine Lust drauf. Also es kommt dann so, dieser freie Wille kommt dann wieder mehr und vielleicht ist es auch eine Möglichkeit für dich oder vielleicht findest du da eine ganz eigene Möglichkeit, das herauszufinden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lass uns gerne Feedback da. Du kannst uns nämlich auch auf iTunes unter anderem eine Bewertung schenken. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen und auch weiterhelfen, wenn du ja nicht nur eine Bewertung schreibst, wie du das Ganze findest, sondern vielleicht auch Themenvorschläge dalässt, das, was dich am meisten interessiert, worüber wir vielleicht in Zukunft sprechen können. Und wenn es jemanden gibt in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, der unbedingt auch reinhören sollte, dann bitte, bitte teile diesen Podcast. Kannst du auch gerne über WhatsApp tun. Das ist super unkompliziert. Also hilf uns dabei, Gesundheit in die Welt zu bringen. Vielen, vielen Dank.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.